Guten Morgen miteinander. Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst. Ich tue noch beten zum Anfang. Ja, Vater, danke dir. Danke, dass wir heute wieder da sein dürfen und an dein Wort kommen, Herr. Danke, dass du auch bei denen bist, die nicht da sind, die krank sind, die aber auch in der Ferien sind. Bist du bei sie und begleitest du sie am heutigen Tag. Gib ihnen das, was sie auch brauchen, Herr. Amen. Ich fange gerade zuerst an mit den Mitteilungen. Viele haben es ja sicher schon gelesen. Nächste Woche ist speziell. Da sind ihr nämlich alle gefragt mit Lebensbericht. Dass ihr euch einfach jetzt schon Gedanken macht für den nächsten Gottesdienst, dass wir viel, viel haben. Und ja, ich tue noch vom Psalm 103 die ersten paar Vers lesen. Ich will dem Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich vor allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Seine Güte umgibt mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Der Herr hält Wort. Die Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht und so wie er es versprochen hat. Er weihte Mose in seine Pläne ein und zeigte allen Israeliten, dass er gewaltige Taten vollbringen kann. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Als ich diesen Text bekommen habe, habe ich gefunden, wow, super. Wir hören nachher aus einem anderen Text etwas von Markus. Herzlich willkommen auch dir heute. Und jetzt übergebe ich am Lobpreis. Ich habe noch etwas vergessen beim Eingang. Wir haben ja heute ein Geburtstagskind unter uns, oder? Carmilla hat Geburtstag heute. Herzliche Gratulation zu deinem Geburtstag. Ich habe gefunden, ich sage jetzt halt nicht, ich habe es mitbekommen, aber das sagt man nicht bei den Frauen, oder? Ich würde noch gerne beten für den Markus. Ja, danke, Vater, dass du uns heute den Markus geschickt hast, Herr, dass er uns dein Wort weitergibt. Segne ihn jetzt und gib ihm die richtigen Worte. Amen.
Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich hier da bin. Das erste Mal hier in diesem Saal. Ich war zwar schon hier und da geschwiegen, berufsbedingt. Ich komme dann im Verlauf der Predigt auf das zu reden, was ich alles beruflich gemacht habe und machen tue im Moment. Aber sonst kenne ich Schlieren eigentlich nur vom Durchfahren. Im Zug werden heute Abend auch wieder die Schlieren durchfahren, wenn wir in die Ferien gehen. Mit dem Nachtschnellzug auf Hamburg oder fast bis auf Hamburg. Geht nur noch bis auf Hannover ruhen und dann müssen wir dann den Zug nehmen für die Ostsee über. Ja, Schlieren, ich lerne jetzt Schlieren ein bisschen kennen. Und sonst beruflich bin ich dann am oben durchgefahren, wenn ich richtig abfoltern gefahren bin mit dem Zug. Also ich bin schon beruflich bedingt schon einiges rumgekommen im Kanton Zürich und kenne darum auch das S-Bahn-Netz ziemlich gut, an gewissen Orten sogar das Busnetz. Und eben Schlieren ist jetzt etwas, das ich neu kennenlerne. Ich bin heute Morgen von Hombi gekommen, Hombrechtigen, das ist gerade am anderen Ende vom Kanton Zürich. Aber eben, ich bin mir gewohnt zum Zug fahren. Gut. Heute Morgen werden wir miteinander über einen Vers nachdenken aus dem Jesaja-Buch. Und in dem Text geht es um Berge, jetzt weiss ich nicht, wenn ich, jetzt kommt es. Das ist also unsere Aussicht vom Balkon aus. Ja, also nicht heute Morgen, hat es jetzt so viel Schnee gehabt.
Da können wir können froh sein, wenn es im Winter mittlerweile so viel Schnee hat, im Vrenelis Gärtli oben. Also wir sehen schön an Glernisch her, rechts der Gupf, das ist der Gross Albrig, und links sehen wir über bis fast zum Sentis. Was ist also die Aussicht? So sieht es aus im Sommer. Vrenelis Gärtli ist fast grau, also der Schnee ist weg. Man könnte jetzt Gerüebli pflanzen dort oben säen. Vrenelis Gärtli, jetzt weiss ich nicht, da ist Vrenelis Gärtli. Ja, nein, es wächst wirklich nicht, aber es ist auch nicht einmal 3000 Meter, aber es ist Fels einfach dort oben. Aber eben, Berge, ich könnte jetzt hunderte Bilder zeigen von Bergen. Ich bin öfters unterwegs in den Bergen, oft mit dem Sohn, mit dem Schwiegersohn oder mit den Schwiegersöhnen. Wir haben 3 Kinder, einen Sohn, 2 Töchter. Die sind alle schon geheiratet. Und eben vor ein paar wenigen Wochen hätten wir eine Hüttentour machen im Berner Oberland. Aber wie es immer so ist, der ganze Juni schön Wetter, und da, wo wir auf die Hüttentour wollten, hat es geregnet, genau an dem Tag. Und dann haben wir müssen absagen. Wir haben den gleichen Wanderung gemacht über die Läger hin. Ist auch wunderschön gewesen. Einfach nur ein Tag und nicht 2 Tage. Berge, das ist für uns Schweizer etwas ganz Normales. Und ich weiss nicht, wer von euch gerne zu Berg geht. Ich sehr gern. Ich bin auch schon auf einem 4000er oben gestanden, aber nur auf einem. Mehr hat es nicht geschafft für auf 4000 Uhr. Aber eben Berge haben so ihre Tücken. Das ist ein Bild, das war in den letzten Wochen in den Medien gewesen. Bergsturz von Brienz. 16. Juni, zmitzt in der Nacht, ist dann die Sache oben abgekommen, wo man lange darauf gewartet hat. Und am anderen Morgen hat sie so ausgesehen. Also es war noch überraschend gewesen am Morgen. Es hat zmitzt in der Nacht ist es losgegangen. Und niemand hat wirklich gewusst, was jetzt dahinter in dem Abhang innen passiert. Alle sind gespannt gewesen, was wird uns am Morgen für ein Bild präsentiert, wenn es dann wirklich hell wird. Und es sind alle froh gewesen, dass es nur ein Schöpfli genommen hat. Ein Schöpfli hat müssen daran glauben, das wird man wahrscheinlich nie mehr ausgraben. Das sind so viele 1000 Kubikmeter Gröll oben runtergekommen, da wird man eh noch die Strasse drumherum bauen, wenn überhaupt. Aber das ist ja nicht der einzige Bergsturz in der Schweiz. Also in der Schweiz gibt es noch andere Ecken, die viel schwieriger sind. Berner Oberland im Kandertal wissen sie nicht, was passiert, wenn sie dann das Munitionslager anfangen zu räumen oder zurückbauen. Dann haben wir den Bergsturz 2017 in Bondo, wo sogar 8 Menschen ums Leben gekommen sind. Und dann wissen wir von anderen Bergstürzen wie Art Goldau und Elm, wo auch mehrere Menschen ums Leben gekommen sind, wo einfach die Gefahren von den Bergen Menschen haben zu spüren bekommen. Und heute Morgen werden wir miteinander über Bergstürze reden, kleinere und grössere. Und dazu gibt es einen Vers im Jesaja 54. Die einen können den Vers wahrscheinlich sogar auswendig. Es geht um das Thema, was ewig bleibt und immer treibt. Und dazu gibt es den Vers aus Jesaja 54, Vers 10. Ich lese den nach Luther-Übersetzung und da heißt es: Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. In dem Vers geht es um 2 wichtige Wahrheiten. Das eine ist, es werden Berge einstürzen. Das zweite ist, Gnade wird nicht von uns weichen. Die beiden Sachen, die beißen sich in unseren Augen wahrscheinlich. Also es sollen Berge einstürzen. Was hat das mit Gnade zu tun? Was hat das mit Liebe, mit Grösse Gottes zu tun? Also wenn er dann schon gnädig und barmherzig ist, dann soll er gescheiter das sein. Aber eben auf der anderen Seite, Gnade soll nicht von uns weichen. Natürlich können wir jetzt sagen, ja, so schlimm ist das Leben jetzt auch wieder nicht. Also, der Alltag ist natürlich schon herausfordernd, aber dass jetzt gerade ein Haufen Berge einstürzt und der Alltag so beschwerlich ist, dass es nicht mehr zum Aushalten ist, natürlich gibt es Leute, die es hart trifft. Aber im Allgemeinen gehen wir Menschen davon aus, dass es einigermaßen erträglich ist, das Leben. Man geht arbeiten, man hat eine Familie, man macht Ferien, man geniesst das Leben und man hat es eigentlich mehr oder weniger gut. Wenn wir jetzt den Text im Kontext anschauen, das im grossen Zusammenhang, dann wird etwas deutlich. Jesaja greift hier auf, Geschichte zur Zeit vom Noah, die grosse Sintflut. Und dort hat Gott den ganzen Erdkreis vernichtet, bis auf die Familie vom Noah. Einfach alles. Ein paar Tiere haben überlebt, was die Fortpflanzung wieder können stattfinden, und eben eine Familie und alle anderen sind bestraft worden. Und er zieht den Bogen von dort bis zur Vollendung, bis dort, wo die Weltzeit aufhört und wo die Herrlichkeit anfangen tut. Und da sagt er drin, aber in dieser Zeit werdet ihr Menschen mit dieser Tatsache müssen leben, dass Berge einstürzen. Ja, dass Berge einstürzen und das Leben mehr oder weniger herausfordernd kann sein. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, oftmals tun wir diese Tatsache einfach ein bisschen verdrängen. Weil, ich weiss nicht, wie ihr Kindheit erlebt habt, wie ihr die jungen Jahre erlebt habt, wie ihr das junge Erwachsenenalter und jetzt die einen bis ins Altersleben erlebt habt. Eigentlich, man geht in die Schule, man macht eine Lehre, man geht arbeiten, man kommt den Lohn über, man macht Ferien, man geniesst es. Und wenn nicht gerade irgendetwas Schlimmes passiert, sagen doch die meisten Leute, ja, eigentlich hatte ich ein gutes Leben gehabt. So hatte ich es auch gehabt. Ich bin zu Rheinach im Aargau aufgewachsen. Besser gesagt, mein Vater war Prediger noch in Wiel, St. Gallen, dort FEG. Und dann ist er auf Rheinach gekommen. Ich bin dort in die Schule. Hatte dort eigentlich eine unbeschwerte Kindheit gehabt. Habe eine Lehre gemacht, habe Gärtnerlehre gemacht. Dann hat noch auf Gartenbau gearbeitet. Irgendwann hat man sich verliebt. Dann bin ich noch auf Kishona, habe noch 4 Jahre Studium gemacht, so wie der Jean-Pierre. Ich war 4 Jahre auf Kishona. Aber dann eben nach der Kishona ist dann die erste Hürde gekommen. Wir wollten heiraten, wir haben auch geheiratet. Aber dann ist plötzlich die Tatsache drin gekommen, dass es geheissen hat, ja, geh auf Lausanne. Ich konnte das noch einigermaßen gelassen nehmen. Meine Frau, für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Lausanne? Das geht doch nicht. Ins welches Land? Das ist ja Ausland für uns Schweizer. Also man geht doch nicht einfach ins welches Land. Und trotzdem, es war ja so gewesen, wir sind gegangen. Ja, dann sind Kinder auf die Welt gekommen. Zuerst Michel, dann der Raphael, Tabea. Wunderbare Kinder. Heute alle geheiratet und haben auch schon Kinder. Nach 2 Jahren Lausanne. Jetzt plötzlich geheißen, wir gehen wieder zurück in die Deutschschweiz. Wir sind auf Pratteln gekommen, in Baselbiet. Und nach 10 Jahren Pratteln dann auf Stäfen am Zürichsee und sind dort 11 Jahre Prediger gewesen. Und eigentlich im Großen und Ganzen kann ich sagen, haben wir eigentlich ein unbeschwertes Leben gehabt. Eben, bis her, dass wir das Leben auch haben können geniessen mit Ferien. Wir sind viel in Südfrankreich gewesen oder jetzt auch viel an der Nordsee oben. Und das Leben ist gut verlaufen. Und gleich, schon während der Schulzeit, hat es plötzlich geheißen, dass mein Vater versetzt wird nach Martalen. Ich war mitten in der Lehre gewesen. Dann macht man sich natürlich als Kind Gedanken, wie geht das weiter. Ein Jahr vor der Abschlussprüfung die Lehrstelle noch einmal wechseln. Oder besser gesagt, 8 Monate vor der Abschlussprüfung, das macht man nicht, aber wo wohnen? Und als Teenager bricht dann schon eine Welt zusammen. Oder auch auf Lausanne runter. Oder auch andere Sachen. Wir sind auf Stäfen gekommen. 3 Jahre Stäfen. Wir haben gemerkt, die Gemeinde kann unseren Lohn nicht zahlen. Ein halbes Jahr, nachdem wir zu Stäfen waren, ist eine Familie zu uns gekommen, oder ein Ehepaar, und hat gesagt, ihr wisst schon, dass wir eigentlich gar keinen 100% Prediger haben wollen, sondern nur einen 50%. Wir vermögen euch nicht. Und so war es auch. Zu Lausanne unten hat man uns gesagt, ja, nach 3-4 Monaten eigentlich hätten sie kein Ehepaar wollen, sondern einen ledigen, weil dann hätten sie nur müssen ein Zimmer zur Verfügung stellen und nicht noch eine Wohnung suchen. Alles so Sachen, dann merkt man plötzlich, es wird schwierig. Oder umgekehrt. Ich habe dann von Stefan aus habe ich dann irgendwann eine Entscheidung gefällt. Ich habe sie dann gefällt, weil niemand hat sie getraut zu fällen. Dass ich die Stelle reduzieren auf 60%, habe 60% in der Gemeinde gearbeitet und bin auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Ich habe dann eine Stelle gefunden in der Stiftung Bruneck. Dort sind Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. In die freie Wirtschaft integriert. Hat dort die Integration aufgebaut, hat die Menschen integriert. Aber einfach einmal so müssen eine Stelle reduzieren und nicht wissen, was geht nachher weiter, das ist herausfordernd. Und dann im 2011 hätten wir in Aargau-Söller-Kulm Unterkolm hätte die Stelle ganz übernehmen zu 100%. Und irgendwie hat es einfach nicht gestimmt. Und zwei Monate, bevor ich dort anfangen sollte, habe ich schon angekündigt. Und den Brunek habe ich schon längst gekündigt. Da ist mir davor gestanden, wie geht es jetzt weiter? Also ihr merkt, das Leben ist nicht immer ein Ponyhof. Das Leben ist nicht immer nur wie eine Ferien. Solange es mich nicht betrifft, nehmen wir manchmal locker. Was zu Bondo passiert ist, das ist so weit weg. Es ist tragisch, sagt man schnell, aber es tut mir nicht weh. Der Krieg in der Ukraine ist mittlerweile eine Realität, schon fast anderthalb Jahre, aber es tut uns nicht weh. Mehr oder weniger hat man dann gleich da und dort mit Leuten zu tun und ist davon betroffen und merkt plötzlich, dass es doch nicht so einfach ist. Aber solange es mich nicht betrifft, kann ich noch ein bisschen hinterher liegen und sagen, es tut nicht weh. Aber es gibt dann gleich Sachen, die plötzlich schwierig werden. Es gibt auch Veränderungen im Alltag, die nicht immer einfach sind. Im Aargauer Lesebuch gibt es eine Geschichte, eine Anekdote. Weiss noch jemand in welchem Jahr? Nein, das weiß niemand. 1877 ist in der Schweiz. Es ist alles geändert worden mit der alten Maßeinheit auf die neue Maßeinheit. Also man hat da Maß, Pfund, Lot, Fuß, Zoll, all die Sachen aufgelöst und ist übergegangen in Zentimeter, Meter, Kilometer. Die Einheiten hat man da eingeführt. Und es gibt eine Geschichte von einer Frau in der Nähe von Oftrigen, Zoffigen, die dann einmal gesagt hat, mit dem dummen Zeug hätte sie können warten, bis die alten Leute gestorben sind. Ja, es gibt andere Sachen, wo man könnte sagen, mit dem hätte es können warten. Wo die SBB sich entschieden hat, die Bahnschalter aufzulösen und alles auf Automaten umstellen, da hätte auch ein Haufen Leute können sagen, mit dem dummen Zeug hätte es können warten, bis die alten Leute gestorben sind. Ja, wie manche steht vor diesen Automaten und verzweifelt fast, weil einfach alles sich verändert. Und man mit dem nicht schlagkommt und dann wird man noch gefragt, ja, direkte Linie oder einen anderen Weg über die oder die Destination, was auch immer. Und am Schluss kommt man ein Billett über, wo nicht einmal mehr Ortschaften, sondern nur mehr Zonen draufstehen. Und manche weiss nicht einmal sicher, habe ich jetzt das richtige Billett gelöst oder nicht. Das Leben ist doch einfach schwierig. Aber auch Sachen verändern sich auch sonst. Ich bin jetzt an einem neuen Ort. Seit dem 1. Juli arbeite ich in der Quellenhof-Stiftung. Ich bin mir gewohnt, dass man ein Telefon hat, das man schön einstellen kann. Tasten hat, wo man Zahlen einstellen kann und dann funktioniert man, nimmt den Hörer in die Hand. Vom Handy geht es ja auch so einfach. Jetzt muss ich plötzlich alles über den Computer machen. Wir haben kein Telefon mehr, sondern man hat einfach eine App auf dem Telefon und dann kann man dort alles einstellen und es verbinden und weiss nicht was. Und ich bin jetzt doch auch schon 60 gewesen, also das Leben ist nicht immer einfach. Und wenn man dann in diese Situation hineinkommt und merkt, dass sich auch andere Sachen verändern, auch Gottesdienste haben sich in all diesen Jahren verändert, seit ich in der Gemeindearbeit tätig bin. Gottesdienst mitgestalten. Früher hat man das grüne Büchlein gehabt und heute hat man nur noch einen Beamer. Und für viele Leute ist das wie ein riesen Bergsturz. Oder für die jungen Leute, stellt euch vor, der Akku ist leer am Handy. Oder man vergisst es nicht oder man verliert es. Ist natürlich eine brutale Katastrophe. Das ist etwas, wo junge Leute heute viel wichtiger haben. Am Morgen, wenn ich auf den Bus gehe, erlebe ich einen Jugendlichen, der hat eigentlich nichts dabei, außer das Handy. Aber stellt euch vor, kein Strom, kein Netz und einen leeren Akku. Das wäre eine Katastrophe. Und dann merken wir plötzlich, wie zerbrechlich wir Menschen sind. Und wie der Paulus vollkommen recht hat, dass wir auch den Glauben in einem irdenen Gefäß tragen. Wenn ich nur daran denke, was ich in den letzten anderthalb Jahren alles erlebt habe, am Ende der Pandemie, wir mussten Büroräume zügeln. Da habe ich noch in der Stiftung Zürich Werk gearbeitet. Ich war dort der Bereichsleiter der beruflichen Integration. Man hat uns Büroräume gekündigt. Wir mussten neue suchen. Es war ein Turbulenzjahr. Wir mussten uns darauf vorbereiten, auf die 7. IVG-Revision. Wir haben das ganze Klienteninformationssystem umgestellt. Und das alles innerhalb einem Jahr. Und dann ist ein Abteilungsleiter von mir zuerst in eine Erschöpfung hineingerutscht. Dann ist er in eine Depression hineingekommen und am Schluss hat er sich das Leben genommen. Dann steht man da und merkt, wie nicht alles spurlos einem vorbeigeht. Und dann ist man als Bereichsleiter plötzlich im Fokus oder Allgemeinleitung, ja, wer ist jetzt die Schuld? Dann sucht man nach Schuldigen. Und man findet immer Schuldige. Und dann in dem Spannungsfeld innen müssen ein Team führen von 16 Leuten. Veränderungen umsetzen. Diese eben die IVG-Revision, die ist bis heute noch nicht geschluckt in den Institutionen. Die gibt heute noch Fragen auf. Man weiß noch nicht in allem, wie es weitergeht. Und irgendwann kommt man selber an Grenzen und muss merken, es geht nicht mehr. Und dann bin ich selber mal ein paar Monate krankgeschrieben gewesen. Da war die Frage gewesen, kann man an die Stelle wieder zurückgehen? Kann man die Funktion wieder übernehmen? Und dann hat man mir empfohlen, mach es nicht mehr, mach etwas anderes. Aber was denn? Und wenn man dann innerhalb von einem Unternehmen in ein neues Angebot bekommt und früher oder später merkt, dass es jetzt wahrscheinlich besser ist, dass man selber wieder auf Arbeitssuche geht, dann fragt man sich schon, und welche Chancen habe ich mit 61? Was für Perspektiven könnten sich da noch auftun? Und dann merkt man, wie das eben stimmt, wir haben einen Schatz in irgendeinem Gefäß. Es stürzen Berge ein und du kannst dich nicht wehren dagegen. Du kannst dich auch nicht einfach aufhalten. Du bist ihnen wie einfach frei ausgeliefert. Und dann kommt man an den Punkt, wo man dann schon fragt, Gott, warum lässt du so Sachen zu? Warum? Warum tust du mir das an? Warum gerade jetzt mir? Aus dem Buch raus, Glück suchen oder Gott finden, vom Lawrence Crabb, ist das Zitat, wir stecken in einem Dilemma. Ganz offensichtlich tut Gott nicht alles, was in seiner Macht steht, um Leid zu verhindern. Es fällt uns selten auf, wie arrogant unsere Erwartungen sind. Tief innen glauben wir sogar, wir hätten ein Recht auf die Erfüllung unserer Wünsche. Deshalb soll Gott sie bitteschön besorgen, das ist doch sein Job. Unsere Wünsche sind nicht verboten, aber sie stehen auf Gottes Prioritätenliste offenbar nicht immer ganz oben. Ja, soll man jetzt einfach den Kopf ins Sand stecken und sagen, ja, in dem Fall hat alles keinen Sinn. Aber merken wir, aus dem Zitat raus kommt etwas raus, wo tief in uns innen steckt. Wir machen dieses Bild von Gott, wie er ist, was er alles kann und können zu allem, was er kann, auch die passende Stelle unter Umständen noch nennen oder die passende Geschichte. Schon nur die Wunder Jesu, die leitet uns an oder verleitet uns, wie wir manchmal sagen, von Gott Sachen zu erwarten, du musst. Du kannst es ja, du hast es ja bewiesen, es steht sogar in der Bibel. Du hast sogar das Meer geteilt. Ja, kann das jemand lügen von uns? Es gibt schon Leute, die es lügen. Aber wir glauben es doch, dass es so war, dass das Volk Israel durchs Meer durchgegangen ist. Und durch den Jordan nachher auch noch gerade. Das kannst doch du. Oder ein Volk 40 Jahre in der Wüste versorgen, das kannst ja du. Du kannst auch Menschen sogar wieder lebendig machen, Lazarus. Das glauben wir doch. Aber Gott tut jetzt offenbar nicht gerade was, was ich will. Gott ist ein unverfügbarer Gott. Also wir haben nicht das Recht, über ihn zu verfügen, wenn wir plötzlich eingestehen und sagen, Gott darf souverän sein und Gott wird immer souverän sein. Aber er ist unverfügbar. Nicht wir können über ihn verfügen. Er fordert uns raus, zu respektieren, eben, dass auch Berge dürfen einstürzen. Und überleg dir nur selber einmal, was hat dich in den vergangenen Wochen und Monaten alles beschäftigt? Wo sind für dich vielleicht auch Berge eingestürzt? Wo bist du heute vielleicht noch mitten in einem Schutthaufen und weisst nicht, wie es daraus rauskommt? Und wo du dich fragst, wie es weitergehen soll? Was beschäftigt dich privat oder in der Familie, am Arbeitsplatz oder euch vielleicht auch in der Gemeinde. Fragen, die einfach offen sind. Und darum, so wichtig ist es, der Vers redet nicht nur von Bergen, die einstürzen, sondern er redet auch von der Gnade. Und jetzt kann man schnell sagen, ja, Gnade, das wissen wir ja alle, Gnade, dass wir erlöst sein dürfen. Aber was nützt mir das im Krankheitsfall oder in der Arbeitslosigkeit oder wenn es sogar eine Ehekrise ist oder was auch immer, wenn es um Existenzfragen geht und ich habe nichts mehr zu essen, was nützt mir denn die Gnade? Ich denke, es ist trotzdem das Kostbarste, was wir dürfen haben und kennen. Gnade, Barmherzigkeit Gottes. Und das ist auch im Jesaja 50, in der Kapitel 50 drin, Kapitel 53, wo der Jesaja von der Tatsache redet. Ich muss es ablesen. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden, sind wir geheilt. Da kommt etwas von einer Liebe zum Ausdruck, wo Gott zu uns Menschen hat. Und wir haben die Worte gehört aus dem Psalm 103, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Zur Zeit vom Noah hat Gott geschworen, so wie ich dort einmal Gericht gehalten habe, soll es nie mehr müssen sein. Das soll nie mehr passieren müssen. Menschen sollen die Chance nicht bekommen, dass sie dürfen der Rettung erleben, Gnade erfahren. Wirklich unendliche Gnade. Und wenn man den Paulus liest im Römer 3, dann kommt er dort ganz fadengeratet her und sagt, es ist keiner, der gerecht ist. Wir sind alle abgewichen, wir sind alle Sünder. Und er zählt Sachen auf, wo wir vielleicht von euch sagen, nein, das passt doch nicht zu mir. Tatsache ist, weil wir als Sünder geboren sind, sind wir zu allem fähig. Und auch das ist Gnade, dass es nicht bei allen in dem Maß zum Ausdruck kommt. Und Gott erlöst uns von unserer Sündhaftigkeit und macht uns zum Menschen mit Anspruch auf Herrlichkeit, auf ewiges Leben. So groß ist Gott. Und die Gnade, selbst wenn das Leben in dieser Welt, auf Deutsch gesagt, unerträglich wird, wer die Gnade erfahren hat, der darf von dieser Tatsache ausgehen, dass er in der Ewigkeit eine Herrlichkeit erlebt, die wir mit unserem menschlichen Verstand in dieser Welt nicht beschreiben können. Weil es einfach so schön ist, so herrlich ist, alles übersteigt. Alles unser Denken übersteigt. Und darum, beim Noah hat Gott schon einen Bund geschlossen und hat den Regenbogen in die Wolke gesetzt und gesagt, ich will die Welt nie mehr so vernichten. Und er hat einen zweiten Bund geschlossen, in Christus, der gesagt, das ist der neue Bund. Und durch den werdet ihr Leben haben, für alle, die an mich glauben. Und das ist die grosse Frage an dir. Gnade soll nicht von dir fallen oder nicht von dir weichen. Lebst du aus dieser Gnade? Wie präsent ist die Gnade für dich in deinem Alltag, in deinem persönlichen Leben? Hast du sie schon erlebt oder bist du immer noch auf der Suche? Eins kann ich dir sagen, probier es nicht mit Werk. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Aber du kannst eins nicht. Du kannst Gott nicht gnädig stimmen, weil es nämlich schon längst ist. Er braucht das nicht mehr, weil er schon längst gnädig ist und immer wird sein. Natürlich auch heilig und gerecht wird er sein, wenn es einmal darum geht, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Aber das ist nur für mich ein Teil von der Gnade. Gnade hat noch viel größere Dimensionen. Mit allem, was ich in den letzten anderthalb Jahren erlebt habe, gibt es natürlich schon Situationen, hat Situationen gegeben, wo dann im Arbeiten plötzlich physisch und psychisch nichts mehr gegangen ist, dass dann nicht eben eine Welt zusammenbricht und man fragt, wie geht es weiter. Dann macht man sich auch plötzlich Gedanken, ja, wie geht es denn noch weiter, wenn ich keine Arbeit mehr finde, mit der Pensionskasse. Mit kommen halt zuerst einmal eine grosse existenzielle Frage drin, wo man sich Gedanken macht, wie. Und es war so ein riesiges Geschenk für mich, dass die Fragerei nicht länger als eine Woche gegangen ist. Wie Gott auch wie alles ihr eine Gnade geschenkt hat, Sachen einfach einmal anzunehmen. Gnade zur Gelassenheit. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Berge einstürzen, dass man auch bittet, Herr, gib mir Gnade zur Gelassenheit. Nicht Gleichgültigkeit, das ist nicht das Gleiche. Es kommt nicht mehr drauf an, es ist mir alles gleich. Und am Schluss wird man noch eben depressiv. Nein, nicht Gleichgültigkeit meine ich, sondern gelassen, loslassen. Gott, es ist in deiner Hand. Ich übergebe es dir. Und ich kann euch sagen, das ist kein einfacher Prozess. Es hat auch Situationen gegeben im Leben, da wo wir bei Jonah ganz aufgehört haben, im Jahr 2011. Dort bin ich hin und her gerissen gewesen. Wie soll es weitergehen? In der beruflichen Integration oder in der Gemeindearbeit? Und ich wollte Gemeindearbeit nicht loslassen. Ich habe sicher fast ein Jahr damit gehadert, mit dem Gedanken, es könnte jetzt etwas anderes dran sein. Bis ich dann eben zwei Monate oder zweieinhalb Monate, bevor ich dort anfangen sollte, Traugott Stähli zufälligerweise im Wald aussen begegnet bin. Wir sind ein kurzes Gespräch und Traugott Stähli war der frühere Leiter von UMG Schweiz. Und er hat gemerkt, etwas stimmt nicht. Am Tag darauf läutet er mir an und sagt, Markus, willst du mit jemandem reden? Dann haben wir miteinander das Gespräch geführt und er hat gesagt, Markus, lass los. Und dann ist es schnell gegangen. Ich hatte noch keine Stelle gehabt, man hat gekündigt. Bei Jonah, die sind natürlich nicht ganz erfreut gewesen, dass man so kurzfristig kündigt. Das gehört zu der Arbeitswelt, das ist nicht verboten. Nichts. Muss man einfach auch einsehen, muss man sich nicht dafür entschuldigen, wenn man nicht mehr kündigt. Aber wir haben auch noch keine Wohnung gehabt, noch keine Arbeit gehabt. Aber einen Monat später habe ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben und habe eine Wohnung gehabt. Aber einfach den Mut haben, loszulassen auf diese Art und Weise, macht das nicht einfach ins Blaue raus, sucht auch Menschen, wenn ihr das müsst, überlegen, die euch dabei unterstützen. Dabei unterstützt auch seelsorgerlich. Und dann habe ich erleben, wie eben das auch zutreffend ist, wie es der Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Es ist etwas, was einfach wichtig ist, dass man lernt, auch da um Gnade bitte, Gnade zur Gelassenheit. Und wenn man dann einmal loslassen konnte, ist die grosse Frage, wie geht es weiter? Gnade zur Zuversicht. Der Martin Luther hat auf dieser Burg, die Wartburg, die ist oberhalb von Eisenach in Thüringen, hat die Bibeln übersetzt. Während dem unten das Volk sich, auf Deutsch gesagt, richtig abgeschlachtet hat. Da hat ein Reformationskrieg getobt und er hat gewusst, ich kann nicht hier runter. Und gleich haben sich Zehntausende, man rechnet 100'000 Menschen, hat den Krieg Menschenleben gekostet. Und trotzdem, er war auf dieser Burg und hat eins gewusst, ich muss alles in Gottes Hand legen. Zuversicht ist bei Gott. Er allein kann es weiterführen, das Werk, das jetzt angefangen hat, auch wenn es jetzt im Moment sehr unschön ist. Aber das ist das, unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe der grossen Nöte, die uns getroffen hat, das ist unser Gott. Und so hat es Martin Luther auf dieser Wartburg in die Zukunft geschaut. Es gibt eine Geschichte von ihm, dass er sagt, er sei dann eines Abends auf diesen Wehrgang hin und her gelaufen und habe die Landschaft rausgeschaut und habe dann gesagt, lieber Gott, wem gehört jetzt die Welt? Dir oder mir? Ich glaube dir. Also in dem Fall gute Nacht. Und er hat einfach gesagt, ich gehe jetzt schlafen, alles andere ist in deiner Hand, alles ist deine Sache. Aber es gibt noch mehr Sachen, die auch wichtig sind. Dass uns Gnade geschenkt ist, Entscheidungen zu fällen. Entscheidungen zu fällen in Situationen, die nicht ganz einfach sind. Auch ich musste dann irgendwann sagen, wenn mir das Zürichwerk eine neue Stelle anbieten kann und man hat lange gehofft, es gäbe etwas und es hat etwas gegeben, dort ist dann am Schluss nichts daraus geworden, obwohl ich mich beworben habe, ich dann die Stelle nicht bekommen, weil ich einfach für diese Stelle gewisse Ausbildungen nicht ausweisen konnte. Dann hat man eine Entscheidung fällen, man geht auf die Suche. Und das Zitat, das ist ein Zitat, das mich schon lange beschäftigt oder mich schon lange begleitet, muss ich sagen. Man kann in so Situationen zwar auch jammern, aber jammern ist immer ein Ausdruck von Hilflosigkeit oder eine Erwartung, dass andere für einen eine Entscheidung fällen. Mach doch du etwas, aber bitte das, was mir gefällt und das, was für mich richtig ist, wie wenn das der andere wüsste und könnte. Wer jammert, will nicht verantwortlich sein. Wer aufhört zu jammern, handelt. Wer handelt, wählt bewusst. Wer bewusst wählt, übernimmt Verantwortung für alle Konsequenzen. Wer Verantwortung übernimmt, übernimmt Regie für das Leben. Das ist Freiheit. Viktor Frankl war ein Psychiater, ein jüdischer Psychiater. In Wien hat er noch lange gewirkt. Aber hat 3 oder 4 verschiedene Konzentrationslager erlebt, unter anderem auch Auschwitz-Birkenau. Und er hat gesagt, die müssen Entscheidungen fällen. Entscheidungen fällen, dass das, was ich in diesen Konzentrationslager als Arbeit muss machen, obwohl es widerlichste war, dass ich es trotzdem bewusst mache. Sonst wäre ich daran verzweifelt. Ich wäre daran zugrunde gegangen. Aber ich habe für mich bewusst Entscheidungen gefällt. Und wenn wir die Bibel hinschauen, gibt es so viele Menschen, die auch bewusst Entscheidungen gefällt haben, obwohl sie schwerste Wege geführt worden sind. Ein Josef, der hat nicht als Sklave verkauft werden. Und trotzdem hat er sich bewusst entschieden, an dem Ort, wo wir hergekommen sind, da will ich Gott dienen. Im Potiphar, im Haus, hat er für Gott gedient. Er ist verleumdet worden, er ist wieder ins Gefängnis gekommen und hat sich wieder bewusst entschieden, und auch diesen Weg nehme ich an und diene Gott. Er hat nicht gejammert, er hat sich nicht aufgelehnt, er hat nicht mit Gott gehadert, sondern er hat entschieden. Andere Geschichten, der David, der hat nicht die Flucht vor dem Saul gesucht. Der hat nicht das Königtum gesucht. Der hat sich nicht selber zum Rival gemacht vom Saul, sondern Gott hat ihn auserwählt. Und hat erst im Nachhinein gemerkt, was das noch kostet, bis ich dann endlich mal die Krone auf dem Kopf habe. Aber er hat sich bewusst entschieden für den Weg, hat inzwischen nie einen Einbruch gehabt und dann zum König ins Philisterland geflohen ist, zum König Achish. 2 sogar hat er den Weg gewählt und hat müssen miterleben, wie Frau und Kind entführt worden sind und ganz Ziklad verbrannt worden sind. Und trotzdem, er hat den Weg am Schluss bewusst beschritten und hat sich nicht gegen Gott aufgelehnt. Und darum auch für dich, ganz privat oder als Familie oder vielleicht auch als Gemeinde, dünnt bewusst Entscheidungen fällen. Das mache ich jetzt. Ich zu dem stehe ich. Und wenn ihr merkt, das ist der falsche Weg, dann verzweifelt nicht dran. Geht weiter. Lasst euch von Gott einen neuen Weg aufzeigen. Zum Abschied im Zürichwerk bin ich mit meiner Vorgesetzten zu Mittag gegessen. Dann sind wir zu einem Italiener gegangen, haben Pizza bestellt und wie es dazugehört, nach dem Mittag hat man natürlich noch einen Kaffee getrunken. Espresso. Und zum Kaffee gibt es dann meistens ein Zuckerbriefli. Und auf dem Zuckerbriefli war ein Vers drauf. Wenn jemand ein Problem erkannt hat und nichts zur Lösung des Problems beiträgt, dann ist er selbst ein Teil des Problems. Manchmal wüsste man, was man muss tun. Aber eigentlich wollen wir nicht und machen es nicht. Und dann müssen wir uns aber auch eingestehen, dann bin ich das Problem. Das ist eine indische Weisheit. Und verstehen wir recht, jammern und schimpfen ist nicht eine Aktivität, die uns weiterbringt, sondern die hindert uns nur. Und dann auch das Nächste und das Letzte, was ich im Zusammenhang mit der Gnade sagen will. Gnade, auch neue Wege zu beschreiten. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Den Vers, den haben wir so auf unserem Hochsitzkärtchen vom Hudson Taylor, abgeleitet vom Hebräer 13. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen mag. Wir erkennen aber den, der derselbe bleibt gestern, heute und in Ewigkeit. Und manchmal muss man einfach Weg beschreiten, wo man nicht weiss, wo es hergeht. Wo man auch ein bisschen tief muss schnaufen. Ist zweimal die genau gleiche Brücke. Bevor ich drüber gegangen bin, habe ich bis über gesehen, wo ich dann war und zurückgeschaut habe, war alles im Nebel drin. Für die einen ist es so oder so schwierig, über sättige Brücken zu gehen. Aber manchmal muss man auch den Mut haben, einen Weg zu beschreiten, der ein bisschen herausfordernd ist. Und wo man nicht bis ans Ende sieht. Aber wie sagt man so schön, die längste Reise fängt an mit dem ersten Schritt. Und dass man Schritt für Schritt vorwärts geht. Und manchmal sind es auch schwierige Wege, wo man geführt wird. Und ich möchte euch hier ein Lied einspielen, ein Männerchorlied aus dem letzten Jahrtausend, kann man sagen, wo aber immer noch volle Gültigkeit hat. Wenn man mitten in der Herausforderung innen steht, Entscheidungen zu fällen, neue Wege zu beschreiten, ist es manchmal nicht lustig. Dann zieht es auch an der Kraft. Und gleich Tatsache ist, Gott sieht mehr, als wir sehen. Gott sieht weiter, als wir sehen. Und darum für die Aspekte der Gnade, die Leute wollen natürlich immer Garantien. Wir haben keine Garantie, dass Gott genau das macht, was ich mir jetzt ausgerechnet habe. Aber wir haben Verheißungen. Wir haben Verheißungen, die er nicht einfach in die Welt gesetzt hat und die aufgenommen sind im Wort Gottes, damit sie uns ein bisschen schön redet, sondern weil er sie erfüllen will. Und schon nur die Tatsache, alle Tage von meinem Leben hat er in ein Buch geschrieben. Gott hat sich Gedanken gemacht über mein Leben. Mein Leben ist in seiner Hand. Das ist nicht einfach ein Zufall von dem, was Tag für Tag passiert, sondern Gott steht darüber. Und darum strecken wir uns doch aus nach dieser Gnade, nach der Barmherzigkeit Gottes, dass er für uns sorgt und dass er alles im Griff hat. Alles, was mir über den Kopf wächst, ist immer noch unter seinen Füßen. So einzigartig ist Gott. Oder die andere Tatsache aus dem Jesaja 26, ein Kampfspruch, den ich müsste gerade rechnen, vor 45 Jahren zugesprochen bekommen habe, oder noch mehr? Nein, mehr. Nein, stimmt, ungefähr. Verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Gott ist wirklich der, der Halt gibt, der Zuversicht gibt. Und Gott ist der, der sich nicht verändert, der genau weiss, was auch in deinem Leben soll weitergehen. Und darum, es werden weiterhin in dieser Welt in den Bergen einstürzen, kleinere und grössere. Aber heb an dem fest. Gottes Gnade wird nicht von dir weichen. Gottes Gnade ist sogar so einzigartig, dass sie Alltag neu ist. Wo gibt es denn schon so etwas auf dieser Welt, etwas, wo Alltag neu ist? Und darum können wir sagen, einer wird der Sentis oder der Glernisch oder die schönen Berge im Berner Oberland einstürzen, als Gottes Gnade von dir weichen wird. Und darum nimm das mit in den Alltag, in dein persönliches Leben. Und ich wünsche es dir, dass du mit dem Wort auch immer wieder neu kannst erleben. Gott steht dazu. Und Gott erfüllt es auch für dich ganz persönlich. Weil er ist treu. Er hat den Bund geschlossen in Jesus Christus und zu dem steht er. Wir werden still zum Gebet. Ja, Jesus Christus, und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass wir so wunderbare Zusagen dürfen von dir haben. Du weißt, wie unser Leben aussieht, das Leben von dem Einzelnen, der da ist, ganz persönlich, und dass wir alles müssen im Alltag an Herausforderungen annehmen. Danke, dass du das siehst und dass du weißt, dass das auch zu unserem Leben gehört, in dieser gefallenen Welt. Aber danke, dass du drüber stehst und dass du uns die Verheißung gegeben hast, dass deine Gnade nicht soll von uns weichen und dass wir dürfen erleben, dass du wirklich für uns sorgst. Und so schenke, dass wir die Gnade von deiner Erlösung immer wieder neu schätzen und annehmen und Tag für Tag aus dieser Vergebung leben. Aber auch, dass wir Gnade annehmen, Gelassenheit leben, aber auch Zuversicht und auch Entscheidungen können fällen, aber auch mit dir können neue Wege gehen. Danke, dass du uns da dabei hilfst und danke, dass wir es wirklich jeden Tag dürfen auf dich verlassen. Amen.
Jetzt hören wir dann gerade das Lied, aber ich möchte zuerst noch etwas sagen. Ich habe über 4'000 gehört, über 3'000 gehört. Ich bin letzte Woche mit meiner Frau und mit meiner Tochter eine kleine Wanderung gemacht. Sie ist etwa 2 Stunden gegangen. Aber ich weiss noch, in diesen 2 Stunden bin ich sicher 5-mal angesessen. Da merkt man einfach, wie ich Kondition habe, wie er noch Kondition hat. Und es sind 2 Jahre Unterschied, oder? Aber jetzt hören wir das Lied und nachher gibt der Markus uns noch das Sagen weitergeben.
Das Lied, das wir singen werden, ist mein Lieblingslied. Es ist auch eine Antwort eigentlich vielleicht auf Predigt, aber von mir Gott gegenüber sein Vertrauen. Und man kann es so singen als Antwort für Gott.
Dafür danke ich dir, Jesus Christus, dass wir dich immer wieder neu dürfen bitten, dass wir auch unser Leben dürfen in deine Hand legen und dass du uns einen weiteren Weg führst. Danke, dass du uns einen weiteren Weg kennst. Danke, dass du über uns wachen tust. Und danke, dass du uns segnest. Jedes ganz persönlich an dem Platz, wo wir stehen. Und so bitten wir dich, Herr, segne du uns und behüte du uns. Herr, lade dein Angesicht leuchten über uns und bist du uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht freundlich auf uns und schenk und erhalte du uns deinen Frieden. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Wiedersehen miteinander.